Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wussten Sie, dass es in der Welt der Angler auch echte Kriminalfälle gibt? Begebenheiten, die auch außerhalb der Fischer-Community Wellen schlagen? Spektakuläre Diebstähle, begangen von Fliegenfischern in Naturkundemuseen, die nur ein Ziel haben, den perfekten Köder in der Tasche bzw. in der Anglerweste zu haben. Fliegenfischer angeln ja mit Ködern aus Federn. In Deutschland gibt es etwa 45.000 Fliegenfischer und natürlich werden nur die wenigsten von ihnen zu Verbrechern für ihre Leidenschaft. Matthias Finger ist in die Faszination Fliegenfischen für uns ein bisschen genauer eingestiegen.
In der Nähe von Nürnberg gibt Wolfgang Fabisch Kurse im Fliegenfischen. Insektenähnliche Köder stellt er auch her, Fliegen eben. Alles im Einklang mit dem Gesetz.
Beim normalen Angeln halte ich einen Wurm rein oder ein Stückchen
Maden, Esel, alles Mögliche kann man da machen. Mhm. Und dann hockt man dort und wartet, dass der Fisch zu einem kommt. Beim Fliegenfischen sind sie unheimlich viel unterwegs. Da kommen also über den Tag gerne mal einige Kilometer zusammen, ja, gerade an größeren Gewässern. Man hat nicht so viel Zeug mitzunehmen. Alles, was man braucht, ist in einer Weste drin.
In Warthosen steht Fabisch in der schnell fließenden Pegnitz auf der Jagd nach Forellen und Eschen. Er gaukelt ihnen mit dem künstlichen Fliegennachbau am Angelhaken wohlschmeckende Insektenhappen vor.
Wenn das oben an der Oberfläche schwimmt, das Flieglein da, ja, und der Fisch hochkommt und das schnappt, also es ist live, noch besser geht's nicht. Und da kann man sehr große Fische damit fangen.
Auch weiße Haie können angeblich beim Fliegenfischen beangelt werden. Am Fliegenbindestock im Dachgeschoss seines Hauses umwickelt Fabisch mit handwerklichem Geschick winzig kleine Haken mit Fäden und Federn. Die spreizen sich dabei auf und sehen wie Insektenflügelchen aus.
Was ist das jetzt für eine Feder?
Ganz normale Ente. Ente hat einen riesen Vorteil. Die Ente hat ja hinten dran so eine Entenbürzel. Und das ist reines Fett. Und dann, wenn diese Sachen ihr Leben lang in diesem Fett gebadet werden, dann schwimmen die natürlich wie verrückt.
Je seltener die Federn, desto teurer. Im Internet gibt es ein riesiges Angebot. Und auch Wolfgang Fabisch hat seltene Federn zu Hause.
Das sind Federn von einem Tier, das eigentlich schon als ausgestorben gilt. Es gibt aber tatsächlich auf der Welt eine Stelle, wo die noch gezüchtet werden. Und zwei Federn kosten jeweils 2000 Euro. Wirklich völlig bescheuert. Ich hätte das auch nicht bezahlt. Ich habe da einen sehr kommoden Preis dafür gekriegt. Und das ist einfach nur ein Must-have.
Um die Köder gibt es einen Kult in der Szene. Auf Fliegenfischermessen zeigen die Künstler unter den Bindern ihre Werke. Die besten der täuschend echt aussehenden Miniaturfliegen werden prämiert. Seltene Federn machen die Köder besonders. Das war schon im 19. Jahrhundert so. Im viktorianischen England brachten Naturforscher tropische Vogelbälger aus dem ganzen Empire zurück. Federn für die Hüte der Damen und die Köder der Herren. Aus Exotenfedern hergestellte Fliegenköder schillern purpurn, smaragdfarben, türkis bis gold. Historische Sammlungen sind teuer, Bücher und Abbildungen begehrt. Tankred Rinder bloggt auf forelleundesche.com übers Fliegenfischen und verlegt Bücher zum Thema.
In den USA hat es so eine Szene von Leuten, die einfach diese viktorianischen Fliegen nachbinden, neu interpretieren. Und die immer auf der Suche sind nach Federn, die halt einfach in der Zwischenzeit nicht mehr gehandelt werden dürfen, weil die Tiere unter Naturschutz stehen.
Ein Schweizer Bauingenieur hatte sich vor Jahren an Naturkundemuseen als Forscher ausgegeben. Aus Vogelsammlungen entwendete er dabei zehntausende Federn im Wert von mehreren Millionen Euro. Weltweit bekannt wurde der Flötist Edward Rist. Er stahl im Natural History Museum Tring, einer der weltgrößten ornithologischen Sammlungen nordöstlich von London, 300 Vogelbälger, gelb-orangefarbene Flammenlaubenvögel aus Neuguinea und türkisblau schimmernde Kontingas aus Südamerika. Dabei seien solche bunten Federn fürs moderne Fliegenfischen eigentlich irrelevant, meint Rinder. Es gehe eher um eine faire Annäherung ans Tier auf Augenhöhe.
Man legt sich selbst eine sehr große Hürden auf. Es ist eine sehr elegante Form der Fischerei. Man kann auch mit dem Wurm eine Forelle fangen, aber eleganter ist es natürlich, der Forelle einen Köder vorzusetzen, der einfach auch ihrer natürlichen Nahrungsquelle entspricht.
Allerdings habe das Fliegenbinden schon ein gewisses Suchtpotenzial. Es sei ein Fass ohne Boden, meint Wolfgang Fabisch.
Ich kenne Leute, die haben für zigtausende von Euros Bindematerialien daheim. Und denen ist auch schon klar, das werden sie in drei Leben nicht verbrauchen können. Aber wenn das Richtige irgendwo wieder bei einer Messe rumliegt, dann muss das auch noch her.
Bei seinen Fliegenfischkursen lehrt Fabisch auch das Auswerfen der Angelschnur. Weil daran kein Gewicht befestigt ist, muss die Rute mehrmals hin und her geschwenkt werden. Wobei jeweils etwas Schnur gegeben wird, theoretisch.
Okay, also jetzt, ich muss nach hinten führen, ein bisschen anhalten und dann kurz
auf Kopfhöhe stoppen. Dann fliegt das gerade in der Höhe nach hinten und wenn es gestreckt ist, dann wieder nach vorn.
Okay, nicht so einfach.
Ich glaube, Sie haben es noch nie in der Hand gehabt, oder?
Nee, das erste Mal.
Dafür war das schon sehr gut.
Vielleicht bin ich ja zum Fliegenfischer geboren. Ich überlege mir das aber nochmal. Die Köder würde ich auf jeden Fall kaufen, schon wegen der Fummelei.
Matthias Finger ist schon mal auf den Geschmack gekommen, dass Fliegenfischen eine Art des Angelns, bei der große Wegstrecken zurückgelegt werden.